Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreatives Beziehungserleben, dem Podcast von Intaka für mutige Menschen, die ein authentisches Beziehungsleben zu sich und anderen gestalten wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Gerhard Giegler.
Ja, hallo, mein Name ist Gerhard Giegler. Ich bin Akademieleiter von Intaka. Intaka gibt es mittlerweile seit knapp 30 Jahren. Das feiern wir natürlich demnächst dann auch. Ja, und ich freue mich von Herzen, dass du heute da bist zu dieser Episode, hier wieder zuhörst. Und ja, es geht um dieses Thema, das schon fast ein bisschen inflationär in aller Munde ist, aber doch absolut spannend, nämlich um ein Thema aus dem Bereich der Traumasensibilität. Also ich wechsle ja hier immer ab zwischen Beziehungsdynamik, Sexualität und Traumasensibilität, denn das sind die drei Themen, die wirklich zusammengehören und eigentlich viel mehr zusammen auch beleuchtet werden müssten. Und das möchte ich hier in diesem Podcast. Ja, und wie gesagt, heute zu einem Thema, das dir mit Sicherheit auch bekannt ist, weil das schon zum Alltagsausdruck geworden ist, nämlich dieses Thema Trigger. Ich bin getriggert, ich werde angetriggert, irgendetwas hat mich getriggert. Ja, das sagt man heute schon umgangssprachlich eigentlich. Aber wir wollen ein bisschen genauer hinschauen, was das eigentlich heißt, was das eigentlich bedeutet, was eigentlich dahinter steckt. Und ich mag euch ein Beispiel erzählen von Eddie ist ein Architekt, der viel bei Baubesprechungen auf dem Bau auch dabei ist und es ihm da nicht so ganz gut geht dabei. Und von Eddie mag ich ein bisschen erzählen. Das ist also ein Klient von mir gewesen. Die Namen, wie gesagt, verändere ich natürlich immer, damit man hier nichts nachvollziehen kann und auch so einzelne Eckdaten, die ich da auch ein bisschen anders darstelle. Aber der Kern ist auf jeden Fall gleichbleibend und absolut spannend, was Eddie da ja im Background hat und durchgemacht hat. Ja, also Thema Trigger. Was sind Trigger eigentlich und wie können wir damit umgehen? Und da mag ich von Eddie euch sagen, dass Eddie Architekt war und sehr gern seinen Beruf ausgeübt hat. Also er hatte auch bei weitem mehr als 40 Stunden in der Woche gearbeitet, hatte viele tolle Projekte und war da einfach auch mit Begeisterung dabei. Allerdings war es so, dass er gemerkt hat, wie es irgendwie, wie seine Motivation flöten geht, mehr und mehr. Und er wusste gar nicht recht, wieso eigentlich. Also erst im Coaching konnte er da besser für sich sortieren, um was geht es eigentlich. Da kam er drauf, dass ihn vor allem die Baubesprechungen auf den Bauplätzen vor Ort ziemlich stressten. Und das fand er ziemlich merkwürdig. Also er war da auch ein bisschen verwirrt und meinte, ich verstehe das gar nicht. Ich bin da auf dem Bau, ich fahre da hin und plötzlich kommt so ein Gefühl von Beklemmung und sogar leichte Atemnot. Und ich muss dann einfach in die Distanz gehen von den Bauarbeitern und diesen Bauplatz da und ich habe keine Ahnung warum, ich verstehe das gar nicht. Also ich habe doch keine Angst vor den Bauarbeitern und fast kommt es mir so vor. Ja. Das war so seine Eingangsäußerung. Und erst hat er ganz am Anfang erzählt von seinem ausgelaugt sich fühlenden Beruf, also das hat er sehr generalisiert und da kam er mehr und mehr auf den Punkt, um was eigentlich ging. Also es ging um die Baubesprechungen. Und ansonsten, ja, ging es Eddie eigentlich relativ gut, aber er hat schon so das Gefühl, grundsätzlich sollte er etwas ändern in seinem Leben, hat mir erzählt von seiner Beziehung zu seiner Frau, von seinem Sexualleben und auch von den Kindern erzählt und wie es dazu kam, dass er Architekt wurde. Ja, kam aber immer wieder auf diese Baubesprechungen zu sprechen, die ihn inhaltlich ja überhaupt nicht stressten. Also da war nichts, was ihn irgendwie hier unter Druck gebracht hätte oder so, ne? Aber irgendwas war da merkwürdig in ihm. Ja, und zwar immer wieder. Ja, und so hat sich da mehr und mehr quasi dieses Gespräch um diese Schlüsselszenen gedreht. Ja, und so ist es oft im Coaching, dass man mehr und mehr erst sortiert und draufkommt, was da eigentlich so Schlüsselszenen sind. Ja, und bei ihm waren es eben diese Baubesprechungen. Ja. Ja, und was war da jetzt eigentlich los bei diesen Baubesprechungen? Was war da eigentlich für ein Trigger? Und vielleicht erzähle ich erst mal, was eigentlich ein Trigger ist, was das eigentlich bedeutet, bevor ich dir noch ein bisschen mehr über, da muss ich dich noch ein bisschen auf die Folter spannen sozusagen, was da bei Eddie im Hintergrund war, im Background war. Aber erstmal zum Thema Trigger. Was meint ein Trigger? Was heißt das? Ich bin getriggert. Oder der Typ triggert mich. Oder wenn ich ihr Lachen höre, dann triggert mich das so an und ich werde ärgerlich oder sowas. Also so ist dieser Begriff mittlerweile inflationär. Und was dahinter steckt, ist, dass es sowas ist wie ein Anker. Also vielleicht schauen wir uns diesen Begriff erstmal an. Anker, dieser Ankerbegriff, der kommt aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Da wurde dieser Ankerbegriff sehr bekannt, um auszudrücken, dass ein sinnespezifischer Außenreiz einen inneren Gefühlszustand auslösen kann. Das heißt also, dass ein Außenreiz in einem Sinneskanal, es kann also entweder visuell sein, weil ich irgendwas sehe, oder auditiv, was ich höre, oder kinästhetisch, was ich fühle, oder olfaktorisch, was ich rieche, oder gustatorisch, was ich schmecke. Also in jedem Sinneskanal kann es so einen Außenreiz geben, und dieser Außenreiz in einem der Sinneskanäle hat dann zur Folge, dass ich mich in einer bestimmten Art und Weise angetriggert fühle, weil was verankert ist. Also, dass ich etwas spüre in mir und fühle, dass etwas ausgelöst wird in mir. Ja, also beispielsweise, ich kann mich da total gut erinnern dran, immer wieder aufs Neue, weil es so eingeprägt war, nämlich ich rieche den Duft von Patchouli. Und Patchouli war der Duft, wo ich mich zum ersten Mal so richtig, richtig verliebt hatte damals in meine Ex-Frau. Ja, und dieser Patchouli-Duft, der ist heute noch was ganz Besonderes für mich. Wenn ich den rieche, habe ich ganz schnell wieder Bilder von dieser Zeit da und Gefühl auch da, wie das damals so gewesen ist. Da war dieser Patchouli-Duft mit diesen Indien-Tüchern, die es damals gab, sehr bekannt und sehr beliebt. Ja, und wenn ich diesen Duft rieche, also olfaktorisch, ein olfaktorischer Außenreiz, dann habe ich Bilder. Dann werden, also wie ein Anker, der aus dem Ozean des Unbewussten sozusagen was hochzieht, ja, wie ein Netz an unterschiedlichem, birgt aus dem Ozean des Unbewussten, so zieht dieser Anker, dieser olfaktorische Anker, einfach vieles mit aus diesem unbewussten Raum von mir. Und ich sehe Bilder und ich höre etwas, höre die Musik von damals oder ich habe ein bestimmtes Gefühl von damals. So wirkt als ein Anker. Und vielleicht kennst du das auch, zum Beispiel, du hörst irgendein Lied aus dem Urlaub, irgendeinen Song, der dich an den letzten Urlaub erinnert und du bist ganz schnell wieder an diesem Urlaubsort, meinetwegen in Italien oder in Portugal oder wo auch immer und bist an dem Strand oder bist auf dem Berg oder keine Ahnung. Und es werden all diese inneren Bilder, Gefühle, vielleicht auch Düfte oder ein Geschmack, ja, oder auch irgendwelche anderen auditiven, ja, Geräusche oder Musikstücke oder was auch immer ausgelöst. Ja, so wirkt also ein Anker. Und was dazu kommt, ist, was wichtig ist zu wissen, das wirkt auch kurzzeitig so wie eine Alltagstrance, so nennt man diesen Begriff dann, weil du ja dann abdriftest in eine eigene Welt, die im Moment gar nicht da ist. Also im Moment bist du ja nicht in Italien, wenn du dieses Lied hörst, aber innerlich bist du dort. Das heißt, du driftest ein bisschen weg. Kennen wir auch gut beim Autofahren, und du merkst gar nicht, wie schnell du schon ein paar Kilometer hinter dich gebracht hast und bist plötzlich dort. Ja, weil so, das sind so Trance-Effekte. Und was so Alltagstrance-Effekte auch mit sich bringen, und das ist jetzt was Entscheidendes, dass hier suggestive Beliefs mit hochgezogen werden. Also Suggestionen in dir wach werden, die du dir sozusagen selber sagst. Beispielsweise sowas wie, ach, Urlaub ist so wunderschön und Entspannen am Meer tut mir so richtig gut. Ja, und du liegst hier auf dem Sofa und draußen regnet es und es ist bewölkt und es ist triste und diesig und du hörst dieses Lied und machst die Augen zu und ja, bist da einfach im sonnigen Süden und es kommt sofort, ja, ich brauche dringend wieder Urlaub und ich möchte dringend wieder hin. Und mehr tut mir so gut und mehr ist so wichtig für mich. Und dieses Entspannen wäre es jetzt eigentlich. Ja, solche Beliefs werden ausgelöst und das passiert natürlich im Positiven, also ressourcereich. Positiv heißt ja immer ressourcereich oder für mich stimmig, für mich förderlich oder eben auch eher, ja, was Blockierendes, das kann natürlich auch ausgelöst werden. Kennst du vielleicht auch, du hörst das Lied, das du in deiner Ex-Partnerschaft vielleicht oft gehört hast und es erinnert dich an die Trennung und du wirst traurig in diesem Moment, wenn du dieses Lied hörst und schaltest am besten sofort hier den Radio aus oder YouTube-Kanal etc. Ja, so wirken Anker. Und diese entsprechenden Gefühle und negativen oder positiven Beliefs, heißt förderliche oder blockierende Beliefs, werden ausgelöst. Ja, und dann gibt es da eben auch Situationen, die noch nicht so gut verarbeitet sind. Und da geschieht nochmal etwas anderes. Wenn die sehr stressbeladen sind, dann kann es zu einer sogenannten hippocampalen Amnesie kommen. Hippocampale Amnesie, das ist ein komplexes Wort, aber es ist eigentlich ein ganz simpler Prozess, bedeutet, dass du etwas dem richtigen oder dem stimmigen Kontext nicht zuordnen kannst. Denn der Hippocampus in unserem Gehirn, der ist zuständig, das ist das sogenannte kalte Gedächtnis, wie man sagt, mit den kalten Gedächtnisinhalten, also die Zuordnung von Kontext, Raum und Zeit, wann und wo etwas stattgefunden hat. Das läuft im Hippocampus ab. Der speichert also ganz schnell mal Situationen ab. Und das macht er im Zusammenhang mit der Amygdala, mit den Mandelkernen, also Amygdalae eigentlich im Plural, und speichert die Gefühle dazu ab. Das macht die Amygdala. Also das heißt, dieses Zusammenwirken von Hippocampus und Amygdala macht dann so eine Erinnerung aus, wo ich zuordnen kann, wo das war und wann das war. Also der Italienurlaub, der plötzlich, wenn ich das Lied höre, bestimmte Gefühle hochzieht in mir, aber ich auch weiß, wann das gewesen ist und wo das gewesen ist. Ja, bei einer hippocampalen Amnesie, das meint also jetzt, dass ich dieses Gefühl trotzdem in mir habe, ja, das förderlich oder blockierend sein kann, aber ich kann das nicht zuordnen. Also ich kriege den Kontext gar nicht her, sondern ich bin quasi wie in einer Laune, könnte man sagen, plötzlich in einem bestimmten Gefühlsbereich, ohne sagen zu können, was da eigentlich in mir geschieht. Was macht da mein Organismus plötzlich? Und ich erinnere mich gar nicht, wo das hingehört. Ja? Also das wäre jetzt sowas wie ein Stresstrigger, der ausgelöst wird. Und zwar geschieht diese hippocampale Amnesie immer dann, wenn etwas ganz Heftiges gewesen ist, sodass mein Organismus mich auch schützt davor, dass ich die gesamten Zusammenhänge in diesem Moment begreife, weil es mir noch weher tun würde. Ja, und so war es auch bei Eddie. Also jetzt kommen wir wieder zu Eddie, zu dem Architekten, der bei den Baubesprechungen immer solche Triggererlebnisse hatte. Oder man könnte jetzt auch sagen, eine hippocampale Amnesie gehabt hat. Also da konfrontiert war mit diesem Nicht-Zuordnen-Können dieses Kontextes. Ja, und jetzt mag ich mal erzählen, was da eigentlich los gewesen ist bei Eddie, was da im Background so war. Also Eddie hat also immer wieder von diesen Baubesprechungen erzählt und hat die Woche vorher auch, wie er mir das erzählt hat, auch wieder so heftiges Beklemmungsgefühl gehabt. Und er schilderte mir diese Situation sehr plastisch und ihm fiel auf, dass Bauarbeiter eben in der Nähe waren. Und er hat gesagt, das macht mich ganz kirre. Die haben mich ganz kirre gemacht, so wie Eddie es ausdrückte. Und dann habe ich so in der, vielleicht kennen die Technik manche, die Technik mit dem leeren Stuhl, wo man also einen Stuhl hinstellt und dann imaginiert man eine Person und es entsteht ein Dialog. Also das ist eine Technik aus der Gestalttherapie, die ich ganz genial finde. Ja, und als Eddie diesen Bauarbeiter hier auf den leeren Stuhl in meinem Praxisraum hingestellt hat, ist er draufgekommen, was da eigentlich sich abspielt. Ja? Also er hat diese andere Person, man könnte auch einen inneren Anteil hinsetzen auf den leeren Stuhl. Also das ist so eine eigene Geschichte mit der Technik und mag ich gerne in einem anderen Podcast mal ein bisschen ausführen. Ja, und Eddie hat sich auf diesem Stuhl den Bauarbeiter vorgestellt und ganz schnell kam wieder diese Atemnot und dieses eingeengt fühlen. Und er sagte dann plötzlich zu dem Bauarbeiter, ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas an dir macht mich kirre und ich weiß nicht warum, aber du machst mich richtig wütend. Und plötzlich kam da eine neue, ganz heftige Bewegung in Eddie auf, also diese Wut. Dadurch wurde aber auch die Atemnot ein bisschen besser, also wie er in diese Wut reingegangen ist und das mal herausgeschrien hat, also ist dann auch lauter geworden. Und plötzlich hat er in diesem Gespräch an den imaginär vorgestellten Bauarbeiter, plötzlich hat er ihn laut fast schon angeschrien und sagte, und hör endlich mit deinem verdammten Pfeifen auf. Und dann wurde Eddie ganz still und es kullerten auch ein paar Tränen aus dem Augenwinkel, die er sich wegwischte und sagte, ja genau, das ist es, jetzt kapiere ich es. Diese Pfeiferei, dieses Pfeifen, das geht mir sowas von auf die Nerven. Eigentlich geht's um dieses Pfeifen und wer schon mal auf einer Baustelle war, der weiß, da wird oft gepfiffen, ja, oder hier irgendwie so nebenbei dahin gesummt oder sowas, ne? Also dieses Pfeifen war es letztendlich, das hat Eddie so aufgeregt und er kam dann auch drauf und erzählte mir die Geschichte. Und das ist eigentlich eine ganz tragische Geschichte, so im Hintergrund. Und Eddie hat sich Gott sei Dank damit schon gut auseinandergesetzt, hatte da auch eine Traumatherapie gemacht. Da ging es nämlich um eine Missbrauchsgeschichte. Und ihm war vieles klar, nur das Pfeifen war ihm bis heute nicht klar gewesen. Aber tatsächlich war es so, dass sein Onkel, der ihn missbraucht hatte, bevor er auf sein Zimmer zuging mit seinen lauten Schritten, die hörte er, da hat er immer so ein unschuldiges Pfeifen auf den Lippen gehabt. Ja, und so kam er auf sein Zimmer zu und der Eddie hörte als Kind diese Schritte und dieses Pfeifen dazu und wusste schon, was kommen wird. Also das ist natürlich eine ganz traurige Background-Story von dem Eddie. die er da erleben musste als Kind. Und war da auch wieder die Traurigkeit. Und ich habe die auch sehr gespürt, wie er mir das so alles erzählt hat. Also der kleine Junge, der da so ja, hilflos ausgeliefert war, nichts tun konnte, außer abwarten, scheinbar bis wieder alles vorbei war. Ja, und diese schreckliche Situation hat uns natürlich noch ein bisschen weiter beschäftigt, aber wie gesagt, der Eddie hat da schon viel damit gearbeitet und konnte da mittlerweile gut damit umgehen, tatsächlich. Ja, also er hat das wirklich gut erzählen können, auch im Augenkontakt mit mir. Also das ist ja auch so ein Zeichen ganz oft, dass man dann, dass dann jemand so den Augenkontakt verlässt, wer es gar nicht aushält, das zu erzählen und gleichzeitig in Kontakt zu bleiben. Das war also bei Eddie so, dass er das sehr gut konnte. Und hat gesagt, es ist jetzt so wertvoll für ihn, dass er das auch mit diesem Pfeifen verbinden konnte. Und das laugt ihn eigentlich so aus. Ja. Also das war dieser Trigger für ihn, mit diesem wirklich traurigen, traumatischen Background aus seiner Kindheit, aus seiner Geschichte. Und das ist ein Trigger. Also dieses Pfeifen ist ein Trigger. Und Trigger im Englischen bedeutet ja auch, das ist der Auslöser einer Waffe. Der sogenannte Point of No Return, wie wir das auch im NLP sagen. Also das ist der Punkt, wo ich nicht mehr zurück kann. So wie eben die Kugel, die ihren Lauf verlässt, wenn abgedrückt wurde. Ja, und so ist es dann eben auch mit dem Gefühl, ne, dass so bei so einem heftigen Trigger, auch wenn eine hippocampale Amnesie vorliegt, das heißt, die Person sich gar nicht erinnern kann, mit was das jetzt verknüpft ist oder verbunden ist, dass dann dieses gesamte Gefühl ausgelöst wird, ohne zu wissen, ja, in welchem Kontext. Und ja, so ein Point of No Return, die pfeifen da auf der Baustelle und es läuft wieder ab. Es läuft wieder das gleiche Muster ab. Ja, Gott sei Dank konnte Eddie da schon gut umgehen und wir konnten gut ressourcenorientiert auch weiterarbeiten mit vielen schönen Techniken und Methoden. Und die Nadel im Heuhaufen, könnte man sagen, wurde sozusagen gefunden, sodass Eddie sich selber wieder gut regulieren konnte. Also allein das Wissen hilft manchmal schon aus. Das ist noch nicht alles. Ich meine, bei Eddie war es eigentlich fast alles, weil er hat damit ja schon gearbeitet. Also allein das Wissen hilft oftmals schon aus, um sich selbst besser regulieren zu können, als so seine Emotionen runterregulieren zu können. Wichtig war für ihn dann natürlich auch dieses Wut zulassen, dieses Erkennen, dass da Wut da ist und die nochmal rauszulassen, obwohl er da auch schon damit gearbeitet hat. Aber jetzt im Hinblick auf dieses Pfeifen und im Hinblick auf diesen Bauarbeiter, diese Wut mal rauszulassen. Ja, und was so wichtig war für ihn, ist diese positive Selbstwahrnehmung dabei. Also er ist diesem ganzen Erleben nicht mehr so hilflos ausgeliefert, so mit dieser Verwirrung, von der er am Anfang gesprochen hat. Ich bin ganz verwirrt und weiß gar nicht, was das eigentlich soll, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Ich kann das nicht kontrollieren. Ja, plötzlich konnte er es kontrollieren, weil er hat es sortiert bekommen. Er konnte das orten. Also er konnte dann auch sogenannte Mentalisierungsprozesse im Gehirn ablaufen lassen. Und das bedeutet, dass ich etwas im Gehirn besser explorieren kann, einsortieren kann, steuern kann, weiß, worum es geht, damit auch zum Ausdruck bringen kann. Und das verhilft natürlich zu einer ganz positiven Selbstwahrnehmung in dem Moment, ja, die plötzlich wieder sehr anders für ihn zu steuern ist. Ja, so. Ja, und das wäre natürlich wichtig und das ist für uns alle wichtig. Also gerade wenn wir so Trigger-Situationen haben, die wir kennen, einfach zu gucken und was steckt dahinter und welcher innere Film läuft da schon ab? Welche Beliefs laufen da begleitend ab dazu? Ja, und das ist so wichtig, um hier achtsam mehr Bewusstheit zu erlangen, dass du selber schaust, in welchen Situationen läuft da einfach so ein Film ganz automatisiert? Und wo kannst du selber hier plötzlich wieder, wenn du drauf kommst, um was es geht, einfach mehr steuern, mehr mentalisieren oder hier einsortieren? Ja, dazu gibt's natürlich auch viele Übungen und mag da in den unterschiedlichen Podcasts auch das eine oder andere gern weitergeben. Ganz wichtig für mich ist aber die Figur des inneren Coaches. Also damit arbeite ich sehr gern im Coaching und auch in der Therapie. Also diese Figur, diese Steuerungsfigur in mir als eine Metapher, der innere Coach oder die innere Coach, die alle Ressourcen für sich, für dich bereithält und hier der tiefste Kern ist, der unverletzbar, heil und ja wichtig ist für dein ganzes Verarbeitungsprogramm, wichtig ist, mit dem du im Austausch sein kannst. Also du, diese innere Führungsfigur, also wie der innere Führer, der innere Buddha, der innere Jesus, wie auch immer du das sehen magst, das können wir also auch in die spirituelle Richtung weiterführen. Muss nicht sein, aber wer in der Richtung hier unterwegs ist, kann das natürlich gern machen. Ja, und das wäre der innere Coach und den inneren Coach zu wissen, zu kennen. Auch da gibt's schöne Techniken, um dem nahe zu kommen. In der Hypnosetherapie nennen wir den gern oder diese Figur gern die weise Gestalt, die es da in mir gibt. Also die mir dann, je mehr ich mit der Kontakt habe, immer wieder aus solchen Triggersituationen auch weiterhilft. Ja, das wäre so ein kleiner Hinweis, mit dem man weiterarbeiten, mit dem du weiterarbeiten könntest und weiterdenken könntest. Kennst du deinen inneren Coach? Kennst du deine weise innere Figur, die dich führt, Führungsfigur? Und welchen Bezug hast du dazu? Gehst du in Dialog mit dieser Figur? Ja, das wäre ein kleiner Hinweis, hier in der Richtung weiterdenken und weiterarbeiten zu können. Und da mag ich dich einladen, einfach da immer wieder hinspüren und sich selber reflektieren. Ja, und wenn du Lust hast, sei einfach das nächste Mal wieder dabei, wenn es um diese Verknüpfung von Beziehungsdynamik, Sexualität und Traumasensibilität geht. Du weißt, da werde ich immer wieder abwechseln, so von den Themen her, vom Fokus her. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören, beziehungsweise du mich wieder hörst und wir uns vielleicht irgendwann sogar kennenlernen können in irgendeinem Kurs, einem Seminar oder einer Online-Veranstaltung. Ja, und so freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine ganz gute Zeit. Bis denn. Tschüss.
Das war der Podcast Kreatives Beziehungserleben. Werde aktiv und informier dich über das Kursangebot von Intaka auf www.intaka.de. Hier findest du auch den Blog und den Newsletter. Intaka, deine Akademie für integrative Bildung und Coaching. Bis zum nächsten Mal.